Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Es fehlt an Wohnungen in Deutschland. Im ersten Halbjahr 2024 wurden nur gut 100.000 Wohnungen zum Neubau genehmigt. Der Tiefstand seit 2010. Was also braucht der Markt, um wieder anzuspringen? Wie müssen Projektentwickler für Wohnimmobilien in Deutschland aufgestellt sein, um den Wohnungsbau wieder Nachfrage adäquat anzuschieben? Und welche Rolle spielt das Thema ESG da drin? Um diesen Themen auf den Grund zu gehen, habe ich mich heute mit Kruno Trepulja und Madeleine Thon verabredet. Herr Trepulja ist der CEO der Instone Real Estate Group. Frau Thon ist bei Instone die Leiterin Sustainability und Transformation.
Wir haben investiert, weil wir glauben, dass der Preisabschwung zum Halt gekommen ist. Wir haben mehr Visibilität. Und wir werden auch wieder in Grundstücke investieren und unseren Wachstumspfad perspektivisch dann auch wieder fortsetzen.
Mein persönliches Ziel ist es, dass Nachhaltigkeit zum integralen Bestandteil all unserer Prozesse wird. Also gar nicht so als extra Disziplin gesehen wird, sondern einfach als Selbstverständlichkeit. Bei jedem Gedanken, wenn wir eine Projektentwicklung machen, ist es automatisch sozusagen Nachhaltigkeit mitgedacht.
Der börsennotierte deutsche Projektentwickler für Wohnimmobilien ist seit 30 Jahren am Markt tätig. Er hat seinen Hauptsitz in Essen und 8 weitere Niederlassungen in Deutschland. Instone beschäftigt insgesamt 420 Mitarbeiter und mehr als 14.000 Wohnungen befinden sich derzeit gruppenweit im Projektportfolio. Davon sind 11.600 frei finanziert und 2.700 geförderte Wohnungen oder preisgedämpfte. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von der Instone Group SE, einem der führenden Wohnentwickler in Deutschland.
Hallo, lieber Herr Trepulja, nach Essen.
Hallo, Herr Seifert.
Und hallo, liebe Frau Thon, auch nach Essen?
Genau, ich bin heute auch in Essen. Hallo, Herr Seifert.
Auch in Essen, ja. Hallo, schön, dass Sie beide da sind. Und ist ja immer ein bisschen was Besonderes, auch einen Doppelpodcast zu machen. Finde ich ganz klasse, dass ich Sie beide heute da habe. Herr Trepulja, Wohnen ist mehr als das Dach über dem Kopf. Was legt eigentlich aus Sicht eines Projektentwicklers den Grundstein für lebendige Gemeinschaften und harmonische Nachbarschaften?
Ja, lieber Herr Seifert, die Frage würde wahrscheinlich den tollen Podcast füllen, aber ich möchte ein paar Sachen nur rauspicken. Ja. Wir schaffen als Entwickler Räume, die zum einen Geborgenheit, Entspannung und Sicherheit bieten. Das sind die Wohnungen. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass Räume entstehen, die von der Gemeinschaft und auch der Nachbarschaft genutzt werden. Und hier ist das Ziel, lebendige, kommunikative Räume zu schaffen, die Vernetzung ermöglichen und zur Gemeinschaft einladen. Und hierzu zählt natürlich auch Nahversorgung, Mobilität und soziale Infrastruktur. Und das, was uns wichtig ist, ist auch auf die Qualität zu achten. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mir Produkte, die Menschen schaffen, anschaue, da kann man schon erkennen, es ist mit Leidenschaft und Kompetenz entwickelt und produziert worden oder vielleicht leider auch nicht. Und hier tragen wir einfach eine große Verantwortung, aber es macht auch großen Spaß, ist insbesondere nach vielen Jahren der Arbeit als Projektentwickler das Projekt nicht nur auf dem Plan zu sehen, sondern in der Realität.
Okay, Gemeinschaften ist das eine, Frau Thon. Wo bleibt da der ökologische Nutzen Ihrer Projekte?
Ja, mit dem Bau von eines Gebäudes haben wir auch eine ökologische Verantwortung. Denn wir legen damit ja schon den Grundstein für den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes. Daher betrachten wir nicht nur die reine Herstellungsphase, wenn wir uns mit dem Neubau beschäftigen, sondern legen da vor allen Dingen auch den Fokus auf die Betriebsphase und dass wir eben eine langfristig nachhaltige Immobilie für den Nutzer oder für die Nutzerin entwickeln. Und da spielen natürlich so Aspekte wie zum Beispiel Auswahl des Energieträgers eine entscheidende Rolle, weil das ja auch ein wesentlicher Hebel ist, um die CO2-Emissionen dann auch im Betrieb zu reduzieren.
Auswahl des Energieträgers ist eine wichtige Kiste und klar, Bestandteil des ökologischen Nutzen. Aber wenn man den mal genauer betrachtet, Herr Trepulja, es wird ja ökologisch nur gemacht, was auch wirtschaftlichen Mehrwert schafft. Ja, wo liegt der für Ihre Kunden und für Instone natürlich?
Ich glaube, dass grundsätzlich das Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sich nicht immer ausschließen. Wenn wir unsere Projekte vorbereiten, und das ist unser Anspruch, wir wollen vollumfänglich die Voraussetzungen verstehen. Welche Bedarfe gibt es in der Nachbarschaft? Wie ist die Infrastruktur? Aber auch Nutzungskonzepte. Und es geht auch darum, nicht nur das E zu untersuchen, was man wunderbar über Berechnungen machen kann, sei es Energieeffizienz und auch CO2-Footprint. Sicherlich auch noch viel wichtiger in Zukunft die Themen Biodiversität, Klimaveränderung, Auswirkungen von Starkregenereignissen, Kühlung und so weiter. Aber auch das S, was nicht nur für den sozialen Wohnungsbau steht, sondern wo es um soziale Infrastruktur, Inklusion und so vieles mehr geht. Ich möchte das an zwei Beispielen mal festmachen, ne? Also konkreten Projektbeispielen. Wir haben in einem Projekt stark untersucht, wie bei allen Projekten, wie können wir das Projekt versorgen? Und wir haben in der unmittelbaren Nachbarschaft gibt es ein Rechenzentrum, und unser Team hat die Lösung gefunden, die Abwärme des nahegelegenen Rechenzentrums für die Wärmeversorgung eines ganzen Quartiers zu nutzen. Und hierüber können wir 60% der Wärmeenergie durch das Rechenzentrum erbringen. Oder ein anderes Beispiel: wir haben eine Hybridschule gemeinsam mit einem Projektpartner entwickelt, und hier werden die Innen- und Außenflächen teilweise außerhalb der Schulzeit mit der Anliegerschaft geteilt. Das heißt, das sind zwei Lösungen, die nicht mehr kosten, aber einen unglaublich tollen Mehrwert bieten.
Da haben wir schon richtig zwei Sachen gehört. Also Sie hatten jetzt was für den Einzelmenschen und für die Gemeinschaft. Und gibt es auch irgendwie so eine Dimension für die gesamte Gesellschaft? Was sind da Ihre Learnings?
Die Learnings sind zum einen, von Anfang an sich wirklich viel Zeit zu nehmen und auch kreativ zu sein. Und unser Learning ist, dass es wichtig ist, auch Messkriterien nicht nur für das I zu definieren, yeah, sondern auch für das S. Nur so gelingt ein transparenter und fundierter Prozess. Und wenn man dann gesellschaftlich schaut, ist es auf der einen Seite der CO2-Footprint, ja, auf der anderen Seite aber auch, welche Mehrwerte kann ich für die Umgebung, für die Nachbarschaft bieten. Und das, was wir auch festgestellt haben, was ein Learning war: es macht unseren Teams riesigen Spaß, an diesen Themen zu arbeiten und wirklich die Mehrwerte herauszuarbeiten, die den Menschen später, die später einziehen und auch der gesamten Gemeinschaft zugutekommen.
Mhm. Frau Thon, da möchte ich bei Ihnen nochmal nachhaken. Sie sind ja Leiterin für Nachhaltigkeit und Transformation bei Instone. Haben viele Themen auf dem Tisch, also kann ich mir vorstellen, ja, nachhaltiges Bauen, soziale Quartiersinfrastruktur, moderne Mobilität, Holzhybridbauweise und vieles mehr. Können Sie kurz skizzieren, wie diese Themen zusammenspielen und wo Instone diesbezüglich steht?
Ja, ich glaube, die Themen zeigen ganz gut diesen bunten Blumenstrauß, mit dem wir uns täglich als Projektentwickler beschäftigen. Unsere große Herausforderung ist ja, dass wir im Prinzip antizipieren müssen, inwieweit sich die Anforderungen auch von übermorgen verändern werden und wie wir da dann trotzdem noch ein sehr attraktives Quartier für die Nutzerinnen und Nutzer schaffen können. Und ich glaube, die Fülle an Themen, die ist zum Teil auch sehr komplex und es wirkt alles irgendwie ineinander und zusammen. Und diese Komplexität ist gar nicht so einfach zu greifen, auch im Unternehmensalltag, und da auch Antworten zu finden, weil wir ja auch in einem sehr volatilen Umfeld uns auch bewegen. Also wenn wir jetzt an die Rahmenbedingungen denken, an Gesetze oder Förderbedingungen, das ist doch sehr dynamisch, das ganze Geschäft. Insofern haben wir uns da glaube ich, einen ganz guten Weg bei uns eingeschlagen und haben vor 2 Jahren das Projekt Impact ins Leben gerufen. Und in dem Projekt Impact beschäftigen sich in verschiedenen Arbeitsgruppen knapp 35 Kolleginnen und Kollegen ganz intensiv mit diesen einzelnen Themen. Und am Ende haben wir eben die große Klammer, okay, wir haben die Projekte und wir setzen es in den Projekten um. Und ich glaube, das ist auch so sowas, wo wir sagen, okay, das kann auch nur der Weg sein, weil die Fülle an Themen ist einfach sehr, sehr herausfordernd auch. Aber ich glaube, so haben wir einen ganz guten Hebel, wie wir uns diesen Themen auch mit der entsprechenden Aufmerksamkeit auch widmen können.
Also Sie haben gesagt, dass Sie da ein, sagen wir mal, abteilungsübergreifendes Projekt haben, um eine große Klammer darum zu bilden. Es wurde ja auch schon gesagt, dass das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Spaß macht, daran zu arbeiten. Also wenn man heute von Ökologie oder ESG insgesamt spricht, sagen wir immer, okay, die Haltung muss sich ändern, wir müssen den Mindshift schaffen. Haben Sie da, Frau Thon, für die Limo-Hörerinnen und Hörer einen kleinen Ratschlag? Wie schafft man sowas innerhalb einer Firma?
Ich glaube, spannend wird es immer, wenn man sich ganz aktiv mit den Themen auseinandersetzt und die auch diskutiert. Also ich erinnere mich da an eine sehr emotionale Diskussion, die wir in einem der Projektteams hatten, ganz am Anfang des Projekts Impact. Da haben wir uns einfach mal die Frage gestellt, okay, was heißt denn eigentlich Nachhaltigkeit für uns? Und wir haben das an einem ganz konkreten Beispiel gemacht und haben uns gefragt, okay, was ist jetzt eigentlich nachhaltiger? Ein Holz- oder ein Kunststofffenster? Und es gibt da, glaube ich, auch keine allgemeingültige Antwort, denn wenn man sich die verschiedenen Parameter anschaut, die Nachhaltigkeit auch beinhaltet, kann man ja zum einen sehen, okay, was ist CO2-intensiver oder wo kann man weniger CO2 emittieren. Auf der anderen Seite gibt es da eben auch so Themen wie Rückbaubarkeit und so weiter. Und das war sehr, sehr spannend. Und ich glaube, mit dem Voranschreiten des Projektes und mit der Vertiefung der Themen wurde es dann immer spannender. Und wir haben uns dann irgendwann nicht mehr die Frage gestellt, ob wir was an unserer bisherigen Tätigkeit ändern müssen aufgrund der Nachhaltigkeit, sondern eher, wie ändern wir es? Und wenn man ganz konkret Lösungen erarbeitet gemeinsam, das kann ja auch nur Spaß machen. Und auch wenn man dann sieht, dass man auch schon mit kleinen Dingen Großes bewirken kann oder auch Dinge umsetzen kann, die gar nicht aufwendiger sind oder auch teurer und damit schon einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten kann. Und das ist, glaube ich, so das Erfolgsrezept für uns an der Stelle.
Ja, gleich mit dem Wie anfangen und an Beispielen, finde ich einen schönen Hinweis. Herr Trepulla, sprechen wir nochmal über den Wohnungsmarkt, ein bisschen in der Draufsicht. Sie haben jetzt seit 2 Jahren nun wieder erste Projektakquisitionen in Frankfurt und Düsseldorf vorgenommen. Springt der Wohnungsentwicklungsmarkt wieder an?
Ja, was wir in den vergangenen Wochen klar feststellen konnten, ist eine Stabilisierung der Preise und wir sehen auch, dass sukzessive wieder mehr Nachfrage nach dem Produkt herrscht. In Summe muss man sagen, haben wir ein sehr differenziertes Bild. Das ist, wenn man so will, könnte man das mit einem alten Ölgemälde vergleichen. Auf der einen Seite sieht man Morgendämmerung und wir haben ja grundsätzlich, ist ja die Nachfrage nach Wohnraum ungebrochen hoch und die wird sicherlich sich noch weiter verstärken, weil die Bauaktivitäten in letzter Zeit deutlich zurückgegangen sind und auch die Genehmigungszahlen deutlich abgeschwungen sind. Das heißt, der Druck im Mietmarkt wird weiter steigen. Und auf der anderen Seite haben wir durch den starken Anstieg der Zinsen hatten wir einen massiven Halt im Bereich des Transaktionsmarktes. Und wir haben auch klare Preisabschläge gesehen. Und ich denke, wir haben die ersten Insolvenzen gesehen. Wir haben gesehen, dass weitere Unternehmen unter Druck geraten werden. Also wir haben ein sehr differenziertes Bild. Auf der einen Seite erste positive Anzeichen, auf der anderen Seite aber auch noch eine Phase, wo viel noch verarbeitet werden muss, sicherlich auch noch einige Firmen kämpfen werden oder kämpfen müssen und vielleicht der ein oder andere es nicht schaffen wird. Aber das ist so das Gesamtbild. Wir haben investiert, weil wir glauben, dass der Preisabschwung zum Halt gekommen ist. Wir haben mehr Visibilität und wir werden auch wieder in Grundstücke investieren und unseren Wachstumspfad perspektivisch dann auch wieder fortsetzen.
Okay, ich meine, dafür, wie der Pfad dann in Zukunft aussieht, ist ja so die aktuelle Projektpipeline immer ein guter und wichtiger Indikator. Also da ist das Geschäftspotenzial der nächsten Jahre drin. Wie gut ist Ihre Pipeline gefüllt, Herr Trippulja?
Wir haben derzeit insgesamt 46 Entwicklungsprojekte. Sie hatten es ja vorhin genannt. Das sind 14.800 Wohneinheiten. Und in Summe sind das etwa 7,1 Milliarden an Gesamterlösvolumen. Davon haben wir knapp 2,9 Milliarden im Bau. Was uns natürlich jetzt momentan total hilft, ist, dass von den 2,9 Milliarden 2,7 Milliarden verkauft sind. Das heißt, wir haben derzeit knapp 5.000 Wohneinheiten im Bau. Die meisten davon sind verkauft. Und wir bereiten derzeit die 4 Milliarden Projektvolumen vor. Und wenn man jetzt mal die 4 Milliarden nimmt in der Frage, was ist so das Volumen Steady State für einen Entwickler mit diesem Volumen, dann kann man sagen, mit 4 Milliarden können sie etwa 1 Milliarde Umsätze pro Jahr generieren. Aber unser Mittelfristziel ist 2028, 2029 auf 1,5 Milliarden Umsätze hochzukommen. Und dafür werden wir weitere Investments jetzt tätigen. Und hierfür haben wir eine prall gefüllte Kasse, wenn man so will. Wir haben einen sehr, sehr niedrigen Verschuldungsstand, der liegt bei 15%. Das heißt, 15% ist die Verschuldung. Wir haben derzeit etwa 240 Millionen Euro Kassenbestand. Das heißt, de facto Kasse, die wir investieren können. Und wir planen, ich sage mal, in den nächsten 2 Jahren bis zu 2 Milliarden Erlösvolumen an Projekten neu hinzuzukaufen.
Das heißt, da ist richtig was geboten. Haben Sie für die Limo-Hörerinnen und Hörer schon irgendwas, was spruchreif ist, was Sie hier verkünden können?
Ich kann nur sagen, dass wir, dass wir an vielen, vielen Projekten arbeiten. Also unsere Akquise. Aha. Pipeline, die ist so etwa 4 Milliarden stark derzeit. Also wir werden natürlich alle diese Projekte machen, aber wir sind zuversichtlich, dass wir da attraktive Projekte derzeit bearbeiten, die in den nächsten Monaten auch dann spruchreif sein werden.
Na, dann halten wir die Ohren auf und sind gespannt. Nochmal ein anderes Thema, Herr Trippulja. Wohnen für kleines Geld. Sie haben auch ein Tochterunternehmen, das heißt New. Das verbindet eben dafür, um für kleines Geld zu wohnen, standardisierte und digitalisierte Planung mit serieller Bauweise. Tolle Sache, ist in aller Munde auch. Und nach diesem Ansatz soll jetzt auch ein komplettes Baufeld des in Düsseldorf erworbenen Areals umgesetzt werden, habe ich gelesen. Und Sie haben auch ausdrücklich formuliert, dass bis zum Jahr 2030 mindestens 50% der Wohneinheiten sozial gefördert oder preisgedämpft realisiert werden sollen. Ich meine, Sie sind börsennotiert. Steigert das Ihre Rendite?
Unser Ziel ist, das in Einklang zu bringen. Also wir sind überzeugt davon, dass man leistbares Wohnen durchaus auch profitabel bauen kann, wenn man quasi alle Register zieht und skalierbar wirklich Effizienzen steigert. Ich denke auch, dass dieses dazu führt, dass alle Stakeholder in eine Win-Win-Win-Situation kommen. Das heißt, unser Ziel ist auf der einen Seite leistbaren Wohnraum zu schaffen für die Mieter, auf der anderen Seite auch für die Investoren eine adäquate Rendite. Und wir wollen natürlich als Unternehmen auch Geld verdienen. Und wir haben bisher in unseren Projekten mit der New hier keinen Widerspruch gesehen, sondern es funktioniert und wir wollen das weiter ausbauen.
Okay, auch das werden wir dann weiter beobachten. Welche Ziele, Herr Krepulja, verfolgen Sie darüber hinaus mit InStone für die nächste Zukunft? Sie haben gesagt, wenn man heute was macht, was plant, was verfolgt, muss man schon an übermorgen denken. Also wie sieht für InStone übermorgen aus?
Zum einen habe ich ja bereits erwähnt, dass wir wieder zukaufen und unser mittelfristiges Ziel auf der einen Seite, ich sag mal, über die 1,5 Milliarden an Umsatzvolumen zu kommen. Dann haben wir das Thema des Affordable Housings. Dann haben wir die Ziele, die wir uns auch gesetzt haben, aus ESG-Gesichtspunkten, wo wir auch Vorreiter sein wollen. Und ich denke, das sind drei herausfordernde Ziele, aber wir sind da total gut aufgestellt. Wir sind auch optimistisch, dass wir das erreichen werden.
Okay, Frau Thon, da muss ich bei Ihnen nochmal nachfragen. ESG-Vorreiter, das ist Ihr Beritt sozusagen. Können Sie da ein bisschen Butter bei die Fische geben? Wie sehen da so Ihre ESG-Ziele konkret aus?
Ja, so ganz konkret das Ziel, natürlich 2045 klimaneutral zu bauen. Und das ist sicherlich auch sehr ambitioniert. Und am Ende funktioniert es eben nur, Sie hatten vorhin angesprochen, es gibt viele Themen, die bei uns auf dem Tisch sind. Und ich glaube, so ist es auch mit der Zielerreichung. Ich glaube, wir können es nur schaffen, wenn viele Rädchen ineinander greifen und wir daran arbeiten, halt diese Rädchen noch besser zu verstehen, die zu durchdringen und da auch gute Lösungen zu schaffen. Und mein persönliches Ziel ist es, dass Nachhaltigkeit zum integralen Bestandteil all unserer Prozesse wird. Also gar nicht so als extra Disziplin gesehen wird, sondern einfach als Selbstverständlichkeit. Bei jedem Gedanken, wenn wir eine Projektentwicklung machen, ist es automatisch sozusagen Nachhaltigkeit mitgedacht. Also am Ende haben wir ein nachhaltiges Produkt und ist eben da auch so eine Selbstverständlichkeit mit dabei. Und wir haben ja jetzt auch die große Chance mit der neuen Nachhaltigkeitsrichtlinie der CSRD, dass wir da einfach auch die Nachhaltigkeitsaktivitäten transparent nach außen berichten können, die Erfolge dort auch vielleicht noch sichtbarer und messbarer auch werden. Und ja, den Weg werden wir dann auch bis Ende nächsten Jahres auch gehen. Und da freue ich mich schon drauf, das gemeinschaftlich mit den Kolleginnen und Kollegen anzugehen.
Also CSRD sehen Sie durchweg positiv, dass das Ihnen auch in die Karten spielt.
Genau, also wir sehen es auf jeden Fall als Chance, dort auch nochmal unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten ganz strukturiert im Geschäftsbericht zu platzieren, zu positionieren und eben unsere Erfolge damit auch messbar und sichtbar zu machen.
Okay, Frau Thon, wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss hier unserer Limo. Aber da kommt niemand raus, ohne noch eine Personality-Frage zu beantworten. Ich frage jetzt Sie mal, wenn wir Ihnen eine Limo ausgeben, mit wem würden Sie diese gerne trinken und warum?
Ja, ich habe im Vorfeld mir schon lange Gedanken gemacht, was ich antworten werde.
Ja, und meistens ist ja das immer so. Das weiß man, ne? Dass die kommt, die Frage zum Schluss.
Ja. Genau. Meistens ist ja so der erste Gedanke dann auch den man nehmen sollte. Und ich hatte überlegt, ob ich es sagen kann, weil ich bin auch bekennende Schalkerin. Aber ich würde gerne eine Limo mit Jürgen Klopp trinken. Weil ich glaube, von seiner Art, wie er Menschen begeistert und mitreißt, können wir auch viel für den Unternehmensalltag lernen. Und auch gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit, das hat viel mit Veränderung zu tun, muss man vielleicht den einen oder anderen auch überzeugen. Und wenn man das in der Art und Weise, wie Jürgen Klopp es macht, uns da eine Scheibe von abschneiden können, glaube ich, könnte das ganz, ganz spannend sein oder ganz hilfreich. Und vielleicht kann ich ihn ja auch noch überzeugen, jetzt Trainer bei Schalke zu werden. Wir sind ja bekanntlich wieder auf der Suche.
Okay, der hat ja gerade vielleicht ein bisschen mehr frei als sonst und ist wohl auch in Deutschland schon gesichtet worden. Ja, keine Ahnung. Also wenn Sie da einen Termin ausmachen mit dem, also ich komme gerne dazu, Spielmäuschen.
Ja, gerne.
Sehr schön. Herr Trepulja, auch die Frage an Sie. Ich meine, das kann sein, wer will. Das kann eine lebende Person sein, das kann eine schon Verstorbene sein, das kann eine Fantasy-Gestalt sein. Also mit wem trinken Sie, Herr Trepulja, Ihre Limo?
Ja, das ist eine ganz persönliche Limo, würde ich sagen, ne? Weil ich habe auch lange drüber nachgedacht und ich habe einfach so ein bisschen auf mein Herz gehört. Wir hatten ja am Anfang kurz gesprochen, Sie haben mir erzählt, dass Sie etwas Serbo-Kroatisch sprechen und ich bin selber geboren in Bosnien-Herzegowina, also in einem kleinen Dorf in der Nähe von Sarajevo und bin mit meinen Großeltern aufgewachsen und da habe ich natürlich eine starke Bindung zu meiner verstorbenen Oma ist da entstanden. Und wenn ich frei wählen könnte, mit wem, dann wär's meine Großmutter.
Wow, aha, okay, ja, schön. Da könnte man sicherlich nochmal einiges besprechen.
Absolut.
Was man so gerne mit Leuten, die einem nahe stehen und nicht mehr auf der Welt sind, dann besprechen würde. Ja, schön, schönen Dank für die persönlichen Einsichten. Auch Ihnen, Frau Thun, herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Seifert.
Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Kruno Trepulja und Madeleine Thun. Als langjähriger Player im Bereich Wohnungsentwicklung ist Instone ein absoluter Insider. Also besonders spannend fand ich heute nochmal wirklich aus erster Hand zu hören, dass beim Wohnungsbau eben auch Geborgenheit und Sicherheit eine Rolle spielen für die Einzelpersonen, die Familien, aber auch Gemeinschaftsräume, die Vernetzung ermöglichen. Ökologische Verantwortung versteht sich von selbst, muss aber sofort mitgedacht werden, weil das, was wir heute schaffen, wie gesagt wurde, muss auch im Lebenszyklus, in der Betriebsphase der Immobilie Bestand haben und dann vielleicht auch eventuellen Umbauten genügen. Also heute bauen für übermorgen, finde ich eine ganz interessante Sache. Und ich finde auch sehr spannend und auch ein bisschen hoffnungsmachend zu hören, dass am Markt sich die Preise zu stabilisieren scheinen, dass wieder mehr Nachfrage, klar, bei dem Mangel ist natürlich eine große Nachfrage, herrscht und dass man von daher auch am Transaktionsmarkt wieder erste Lichter am Horizont sieht und dass auch die Akquise-Pipeline von Instone gefüllt ist und da in der nächsten Zeit mit neuen Geschäften zu rechnen ist. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team vom Marketing bis zur Regie und Technik entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch und insbesondere, sofern Sie damit zu tun haben, auf Ihre eigene Wohnungsentwicklungsstrategie. Machen Sie es gut. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.